Auf dem Acker, der Podcast von Acker mit Judith Rakers.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier sind wir mit der vorerst letzten Folge von Auf dem Acker, dem Podcast von Acker. Acker ist ein Sozialunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel in die Gesellschaft zu bringen. Das tut das Acker-Team zum Beispiel mit Bildungsprogrammen, in denen Schul- und Kita-Kinder, aber auch Studierende oder ganze Nachbarschaften ihr eigenes Gemüse anbauen. Wir haben in den letzten Podcast-Folgen bereits eine ganze Menge über Acker und diese Initiativen erfahren. Und wir haben auch immer wieder versucht, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür zu begeistern, auf dem Acker, im Garten oder auf dem Balkon selbst die Hände in die Erde zu stecken. Ich tue das übrigens auch regelmäßig. Mein Name ist Judith Rakers. Ich bin Ackerbotschafterin und das Anbauen von Gemüse ist meine große Leidenschaft. Und ich freue mich jetzt riesig auf meinen letzten Gast in dieser Podcast-Staffel. Wir haben eine großartige Frau im Finale. Herzlich willkommen, Maja Göpel.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Es gibt so viel zu sagen über dich, Maja, aber es ist Tradition in diesem Podcast, dass unsere Gäste sich selbst vorstellen. Wer bist du?
Ich bin neugierig, verliebt in alles, was lebendig ist und in das Potenzial von Menschen. Manchmal bringt es mich zum Weinen und manchmal bringt es mich zum Jubilieren, weil ich finde, dass Menschen ganz großartige Dinge in dieser Welt geschaffen haben und immer wieder kurz innehalten sollten, wie das, was sie sich überlegt haben und was sie in die Welt gebracht haben, wirkt und ob wir das so beibehalten möchten oder ändern wollen. Und als Berufsbezeichnung heißt das Transformationsforscherin.
Das heißt, du lehrst an einer Universität.
Ich lehre unter anderem an einer Universität, genau, an der Uni Lüneburg, die auch für den ganzen Campus sich überlegt hat, Nachhaltigkeit ist wichtig. Und deshalb gibt es in jedem der einzelnen Fachbereiche das Thema Nachhaltigkeit. Ob die Menschen Kultur studieren oder Politik oder Verwaltung oder Management. Überall darf man darüber nachdenken, was Menschen auf diesem einen Planeten machen wollen und wie dieser einen Planet beschaffen ist, sodass wir ihn auch gut erhalten.
Und das ist das Thema, was uns so interessiert hier in diesem Podcast, das Thema Nachhaltigkeit. Es geht nämlich nicht nur um Gemüseanbau und wir werden über dein Thema, über Nachhaltigkeit noch ganz intensiv ins Gespräch kommen in dieser Folge. Aber zuerst mal müssen wir, glaube ich, mal erklären, wo wir hier eigentlich sind. Weil unsere Hörerinnen und Hörer hören bestimmt das Vogelgezwitscher im Hintergrund. Wir befinden uns nicht in einem schallgedämmten Podcaststudio, sondern auf freier Fläche in einem Garten, könnte man sagen. Es ist ein sehr, sehr großer Garten. Es ist ein Schlossgarten. Und zwar ist es hier das Gelände der Hofgärtnerei von Schloss Babelsberg in Potsdam. Es gibt hier zwei Lernorte der Gemüseakademie, die Gemüsewissen an Kinder vermittelt, nämlich an die Schülerinnen und Schüler von zwei umliegenden Schulen, die selbst keinen Platz für einen Acker haben. Maja, wie findest du das grundsätzlich, dass Kinder hier lernen können, wie Gemüse wächst? Das ist ja auch ein nachhaltiges Thema.
Absolut. Und im Prinzip ist es ja eigentlich eine erstaunliche Entwicklung in modernen Gesellschaften, dass wir das gar nicht selbstverständlich mehr vermittelt bekommen. Ne? Bis hin zu diesen Witzen darüber, dass Kinder denken, die Milch kommt aus dem Supermarktregal und nicht aus einem Lebewesen.
Und die Kuh ist lila.
Die Kuh ist lila ist auch nicht schlecht, auf jeden Fall. Und ja, eben vor allem auch so Raumgestaltung und zu überlegen, was haben wir denn in den Städten nicht mehr vorhanden und wie stark sind dann Städte tatsächlich auch vom Umland und von all dem, was wir dann manchmal auch, da ist es langweilig, da ist nur Grünzeug, da stehen nur Tiere rum, bezeichnen das ja ganz wichtig, um all die Menschen, die in Städten wohnen, zu füttern. Und umgekehrt ist es total wichtig und das ist, glaube ich, eine große Erkenntnis, auch seit dieser großen Corona-Pandemie, wo wir alle eingesperrt waren, tut es Menschen eigentlich total gut, sich in der Natur zu bewegen, im Grünen zu bewegen, im Wald zu baden und einfach mal wieder rauszukommen aus diesen Strukturen in der Stadt, wo es laut ist, wo es eng ist, wo viele Autos sind, die uns eigentlich auch ganz schön stressen. Und diese Verbindung wieder zu überlegen, wie kriegen wir diese Räume für unser Dasein eigentlich wieder so zusammengebracht, dass wir beides erleben dürfen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch um die Zusammenhänge zu verstehen.
Wollen wir uns dann auch mal ein bisschen bewegen?
Total.
Komm, wir gehen jetzt mal auf den Acker, wo die Schülerinnen und Schüler einfach ganz praktisch lernen, wie wächst Gemüse, wie sät man es aus, wie pflegt man es und wann erntet man es am besten. Was siehst du, wenn du dich hier umschaust? Versuch es mal den Hörerinnen und Hörern zu erklären, was du siehst.
Also es ist schon ziemlich abgefahren. Also der Park Babelsberg ist groß und ist alt. Das heißt, im Hintergrund haben wir überall so riesige Bäume auch, wo man weiß, die haben schon richtig viel erlebt. Die haben schon Jahrhunderte zum Teil zugeguckt, was wir hier veranstalten. Es gibt auch so einen illustren Turm hinten. Der ist
ein Schlossturm.
Ja, total, mit so Türmchen noch um den oben Spitzenturm herum. Der sieht auch sehr schick aus, weil die den, glaube ich, gerade renoviert haben. Das heißt, der sieht so richtig gemalt aus, wie aus so einem Bilderbuch, wo gleich die Rapunzel ihren Zopf runterwirft.
Stimmt, das ist
schon,
so
oder?
Wie so ein Märchenschloss.
Ja,
ne?
Ich finde schon. Und davor haben wir dann aber die Gebäude, die nicht ganz so durchrenoviert wurden.
Also die könnte man so sagen, ja.
Kleine Ruinen. Genau. Aber die haben diesen Charme, ne? Dieses Alte mit drin und so ein bisschen verfallen, sind so Backsteingebäude. Man sieht so die alten Gewächshäuser und davor ist dieser wilde Garten von so einer, ja, eigentlich auch wie eine Schlossmauer, so ein Stück weit eingefasst. Die ist aber in der Ferne und wir haben auf dem einen Teil dicke, fette Blumenbüsche, so mehr im Hintergrund, Hortensien und so weiter, die wirklich sehr viel Farbe gerade anbieten an diesem Morgen. Und davor haben wir unterschiedlichste Gemüsebeete, Blumenbeete. Da hinten, ich glaube, das könnten Brombeeren werden mit ein paar Brennnesseln dazwischen. Wenn ich
das das sieht sehr wild aus, ja. Da hinten, ja.
Genau. Und viele hohe Gräser.
Ich finde, du hast das großartig beschrieben. Ich glaube, alle unsere Hörerinnen und Hörer sehen das jetzt vor sich, wo wir uns hier befinden. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir auch ins Detail gehen können mit dir. Denn hier wächst natürlich eine ganze Menge. Hier ist Gemüse angebaut worden von den Schülerinnen und Schülern. Und ich stelle dir mal direkt die erste Frage. Weißt du, was das hier ist?
Kartoffeln.
Richtig.
Weißt Moment, du auch, blühen die noch, ne?
So, ja, stimmt.
Hoch, genau. Auch ungefähr Kniehöhe, weiße Blüten, hängen so ein bisschen schlappi runter, was an den 29 Grad liegen mag.
Weil wir den Podcast nämlich im Juli aufzeichnen.
Ja.
Und da ist noch nicht. Bei Kartoffeln merkt man ja immer dann, dass man ernten kann, wenn es oben welk wird und aussieht nur noch wie vertrocknetes Gestrüpp. Dann sind unten die Kartoffeln
und dann kommt der Magic-Moment, wo man zieht und guckt, wie viele hängen unten dran.
Oh, das ist doch so toll, oder? Man fühlt sich doch wie ein Goldgräber, wenn man diese Knollen ausbuddelt, oder?
Deshalb heißt eine Sorte auch Goldjunge, glaube ich, ne?
Ja, gibt's auch. Und es gibt ja so viele verschiedene Sorten.
Linder.
Oh, ja, ja. Wir haben in diesem Podcast auch schon über die Kartoffel gesprochen und ganz, ganz viel gelernt. Mhm. Komm, wir gehen mal weiter. So. Von den Kartoffeln geht's jetzt weiter auf den Acker. Und hier haben wir jetzt richtig ganz ordentlich rechts und links ein paar Reihen mit Pflanzen. Das ist klar, was das ist, ne?
Da hängen ja schon die grünen Tomaten dran, ne?
Ja.
Die Frage ist, welche Farbe nehmen sie jetzt? Werden sie gelb oder werden sie rot?
Man weiß es nicht so richtig, ne? Auf jeden Fall sind es kleine, so Rispentomaten.
Lecker.
Und guck mal, hier sind auch so Tagetes gepflanzt zwischendurch.
Guck, damit hättest du mich abgehängt. Das hätte ich nicht gewusst, dass die Tagetes heißen.
Ja, das ist ganz gut, um zwischendurch den Boden auch mal wieder ein bisschen was zurückzugeben. Hält auch Schädlinge ab und mache ich bei mir im Garten auch nicht.
Sieht super
aber
aus, knallorange.
Sehe ich immer wieder bei anderen Leuten, dass das gut funktioniert. Man merkt ja schon so ein bisschen, wenn wir hier durchgehen, du erkennst schon relativ viel, ne? Hm. Welche Rolle spielt Gemüseanbau in deinem Leben?
Also früher hatten wir das ganz selbstverständlich. Ich bin ja in so einem, das heißt Deppendorf, wirklich tatsächlich ernsthaft.
Der Ort, oder wie?
Ja. Schrottinghausen-Deppendorf, bei Bielefeld groß geworden.
Heißt das wirklich Schrottinghausen-Deppendorf?
Katastrophe, oder? Also wie kann man sich sowas ausdenken?
Das ist wirklich nicht nett für alle Menschen, die da wohnen.
Ja, ich fand es auch so ganz weit draußen, tappt das vielleicht noch, aber nicht mehr viel an. Ich habe mir das irgendwann mal erklären lassen, es kommt angeblich von Depe. Depe ist sowas wie Senke, weil das eben in der Senke liegt. Und dann ist es irgendwie über die Zeit, weil man es einfacher sprechen kann, so Deppen geworden. Aber es hat für viel Spott gesorgt, auf jeden Fall. Schrotthaufen, Deppen, läuft. Aber was das Schöne daran ist, du bist relativ schnell in Bielefeld, wo dann eben Schulen und solche Sachen gewesen sind. Aber wir hatten einen großen Garten mit drei Familien, haben wir ein Bauernhaus umgebaut und einen Schuppen, dass wir da zusammengelebt haben. Und da gab es eine Zeit lang auch einen riesigen Garten. Und mein Vater war so klug, der war damals Lehrer am Oberstufenkolleg, so auf der Abi-Ebene. Der hat seinen Studierenden bzw. SchülerInnen damals einen tatsächlich Gartenkurs, Ökologiekurs auch angeboten. Und dann haben die bei uns im Garten Gemüse angebaut und wir durften beim Ernten mitmachen.
Das ist
und
ja da großartig.
Da sind interessante Dinge entstanden, ja.
Da hattet ihr ja sowas wie die Gemüseakademie sogar zu Hause.
Ja.
Wie sehr warst du da eingebunden in das Thema?
Nicht verbindlich.
War das dann so, weil du die Tochter warst, dass du es dann eher abgelehnt hast, das Thema? Oder hat es dich inspiriert, irgendwie mitzumachen?
Das war irgendwie so selbstverständlich dabei. Da wurde nichts Großes draus gemacht, sondern es war halt so, dass wir in diesem großen Garten gelebt haben. Die Menschen waren dann da, Hat mich jetzt auch nicht weiter gewundert, warum da, so
warum da plötzlich ganze ältere Jugendliche von Leuten so durch den Garten gehen.
Vor Ort waren, aber die Tafeln, die dann ab und zu auch nach dem Ernten waren, fand ich irgendwie nett. Wir hatten auch eine Lagerfeuerstelle.
Oh, wie toll.
Hat jetzt nicht gestört. Und wir durften umgekehrt daneben auch selber ernten. Und da haben wir ganz lustige Bilder. Wir waren vier Kinder, die sehr eng waren. Und diese Zucchinis waren dann so armlang, ne? Oder wir haben uns diese Hörner an die Seiten gehalten und so. Also das war einfach so da. Das war jetzt auch nicht bewusst im Sinne von, ich zeig euch mal was. Mhm. Sondern ja, werde ich auch manchmal ja, wenn Leute über mich schreiben, so die Hippie-Göre vom Dorf, anstatt die Professorin eingeführt, gerade wenn sie Sachen so ein bisschen kritisieren wollen, die ich sage. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, es hilft.
Also ich finde ja, dass man auf Hippie-Göre vom Dorf wirklich stolz sein kann.
Es wird Zeit, ne?
Ja, finde ja, ich auch. Absolut. Ja. Was gab es denn alles bei euch? Also du hast gerade schon gesagt, Zucchini, die arm lang waren. Du warst klein, du warst 6, also der Arm war noch nicht so lang. Ich darf dir sagen, bei mir im Garten, wenn ich damals unterwegs bin und keine Zeit hatte zu ernten, sind die immer noch arm lang. Manchmal sind sie sogar beinlang. Ja.
Dann hast du nicht aufgepasst, es wird holzig in der Pfanne.
Und ich bin 1,75 Meter groß. Was gab es noch alles bei euch?
Ich habe Möhren geliebt. Also ich mag tatsächlich diesen Tata-Effekt, wenn man rauszieht.
Oh ja.
Also das, wie
weil es eine Überraschung ist, ne?
Ja, ja, genau.
Kartoffeln, Möhren. Ja.
Da hatten wir ab und zu dann so einen Wettbewerb mit den Schnecken tatsächlich. Also ich erinnere mich, wie wir diese Zäunchen überall gebaut haben, die nur nach außen weggeklappt sind, dass die da nicht um die Ecke kommen, weil das so scharfkantig abgeklappt ist. Und manchmal haben wir Bierfallen gemacht, das war ein bisschen eklig.
Bei Bierfallen sagen viele Experten, dass das gar keine gute Idee ist, weil man damit die Schnecken aus der gesamten Nachbarschaft überhaupt
so
erst zu
riecht.
Sich hinlockt in den Garten.
Siehst du, so lernt man seit, was waren wir dann da in Mitte 80er vielleicht auch dazu, ne? Aber das war, ja, nee, das war ich immer ein bisschen unschön.
Also die Schneckenzäune sind immer noch das Mittel der Wahl, finde ich, weil es eben auch tiergerecht ist. Man tötet sie ja nicht, sondern man hindert sie einfach daran, ins Beet zu kommen. Problem ist, wenn sie erstmal drin sind, dann legen sie da ihre Eier. Und dann kommen sie durch den Schneckenzaun nicht mehr raus. Ja.
Und das Interessante fand ich auch, also wir hatten, meine Lieblings waren so ein bisschen auch die Obstbüsche und Bäume. Das kommt vielleicht so diese faulere Seite, da muss man ja nicht viel machen, muss man ein bisschen mal schneiden. Und dann hatten wir halt Pflaumen und Kirschen und Birnen und Äpfel und Johannisbeeren und Stachelbeeren und die Johannisbeeren in unterschiedlichen Farben, also in Schwarz, Weiß, Rot. Und die Himbeerbüsche waren natürlich auch toll. Also es war wie so ein Schlaraffenland an der jeweiligen Saison. Also es war schon toll.
Ein richtiger Naschgarten.
Ja.
Das heißt, du bist eigentlich in einem Gemüseparadies aufgewachsen, würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Und heute, wie sieht dein Garten oder dein Balkon heute aus?
Also ich wohne jetzt in Potsdam, so mitten in der Innenstadt. Man kommt raus und unten ist eine Weinbar, was sehr nett ist, auf eine andere Weise. Und deshalb haben wir eher so ja, Ausflugsziele, nenne ich es mal. Bei dem einen wohnen dann aber auch zwei große Tiere, zwei Islandpferde. Das heißt, die besuchen wir auch regelmäßig. Aber Gemüse anbauen heute, als wir noch in der Pappelallee mitten in Berlin gewohnt haben, haben wir das mal probiert, mit so Hochbeeten hinten. Ist alles recht klein geblieben. Und irgendwie war meine Regelmäßigkeit nicht in der Form gegeben, wie die Pflanzen das gerne gehabt hätten.
Hast du das Gefühl, dass das ein Widerspruch ist, Gemüsegärtnern und ein Leben als berufstätiger Mensch? Du bist ja viel unterwegs, du hältst Vorträge, du schreibst Bücher, du bist an Aufsätzen beteiligt und du bist viel unterwegs und versuchst dein Wissen über Nachhaltigkeit auch auf unterschiedlichen Kanälen natürlich an den Mann, an die Frau zu bringen. Bleibt da genug Zeit?
Also Bücher schreiben und so ist super, weil wenn man dann was hat, wo man sich regelmäßig drum kümmern muss, hat man immer einen Grund, vom Schreibtisch wieder aufzustehen. Aber diese Dienstreisen sind doof, ne? Also wenn du gar nicht weißt, wann bist du zu Hause und nicht, das merke ich jetzt schon. Wir wohnen unterm Dach und da habe ich so größere Pflanzen bei mir in meinem Zimmer stehen. Puh, die eine braucht wirklich viel trinken und gerade wenn es so heiß drauf ist, ist ja unterm Dach auch saunamäßig. Da renne ich jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, ganz schnell hoch und gucke, ob ich es noch rechtzeitig geschafft habe, bevor irgendwelche von den Blättern so schlapp geworden sind, dass die Stiele abgebrochen sind. Weil die macht so ganz langstielig, überlegt die sich, dass das eine super Idee wäre, große Blätter am Ende von so einem langen Stiel zu haben. Ich weiß nicht, warum die sich das, so ein Designproblem vielleicht auch. Und dann machen die irgendwann so Knick und ich renne immer, wenn ich wiederkomme, hoch und gucke, ob ich es schaffe vorm Knick. Das heißt, nein. Also mit vielen Dienstreisen, wo man ständig in irgendwelchen Hotels ist, nicht weiß, wann bist du eigentlich zu Hause und nicht, funktioniert es nicht so gut. Und dadurch, dass meine Kinder die Hälfte der Zeit bei mir sind und die Hälfte beim Papa, bin ich halt in der Zeit, wo die nicht bei mir sind, ziemlich viel weg. Und wenn das so 2,5 Tage dann am Stück sind, dann knickt's.
Und dafür bist du ja mit den Kindern in der Natur, ne, bei den Islandpferden, mhm, was ja natürlich großartig ist, dass die Kinder eben trotzdem Naturbezug haben. Ne? Aber darf ich dir einen Tipp geben?
Ja.
Ich bin ja auch relativ viel unterwegs durch meine ganzen Reisereportagen, mhm, und so beruflich.
Es gibt ja so Trickle-Bewässerungssysteme und so.
Ja, das gibt es, Bewässerungssysteme. Und es gibt einfach auch Pflanzen, die sind so wenig pflegeintensiv, dass man das einfach riskieren kann, auch wenn man wenig Zeit hat. Wir kommen jetzt mal zu einem Beet, mhm, wo solche Pflanzen zu sehen sind.
Und wie viel Fläche brauchen die? Das ist das andere Problem,
ja, also,
bei uns, ja?
Wenn, mhm, du jetzt Pflücksalat anbaust, mhm, zum Beispiel, ne, kannst du das auf deinem Balkon machen, kannst du es in einer kleinen Wohnung vor einem hellen Fenster machen. Das Tolle an Pflücksalat ist, dass er halt nach 4 bis 6 Wochen erntereif ist. Mhm. Und auch Radieschen. Das ist natürlich insofern Pflege, also nicht pflegeintensiv, weil das einfach so unglaublich schnell geht. Ne? Mhm. Und man ja so die nächsten 4 Wochen oft mit seinen Terminen so ein bisschen, ja, überblicken kann. Die Kinder, ja, könnten ja auch mal gießen. Aber wir stehen jetzt hier vor Zucchini. Und wenn du einen Komposthaufen hast im Garten und einfach die Zucchini in den Kompost pflanzt oder ein schönes sonniges Beet hast und da eine vorgezogene Pflanze reinsetzt, dann wächst die wirklich von alleine. Und in der Regel reicht der Regen. Und du kannst dann ewig lange von einer Pflanze ernten. Man spricht ja immer von der sogenannten Zucchini-Schwemme, weil man dann gar nicht mehr weiß, wohin damit. Und die Blüten, die kann man auch essen, die kann man ganz lecker frittieren. Also das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, ja, also nicht besonders pflegeintensiv, aber es gibt noch andere. Hier zum Beispiel kommen wir jetzt zu den Gurken und da hinten sehe ich ein großes Kürbisbeet. Möhren, ja auch, Samen in die Erde und dann wächst es, ja, von alleine. Ne? Da muss man eigentlich nicht viel machen und dann kann man sie halt ernten, wenn man sie essen möchte. Und wenn es im Winter ist, so lange die Erde nicht gefroren ist, kriegt man die ja auch noch raus. Ich lasse die immer im Beet. Ich lasse die im Beet, bis ich die ernte. Und hier an dem Kürbisbeet steht auch eine Frau, die ich dir unbedingt vorstellen wollte. Ja. Und zwar ist das Sina. Und Sina ist Ackerlehrerin.
Hallo.
Hallo.
Guten Morgen.
Schön, dich hier zu sehen. Du hast eigentlich um 10 Uhr eine Klasse hier gehabt.
Genau.
Also das war die Idee, dass du sie hier hast. Aber ist es ausgefallen wegen hitzefrei oder warum?
Genau, wegen hitzefrei, ja. Die Kinder würden jetzt hier mit hochroten Köpfen stehen und echt Schwierigkeiten haben, jetzt hier noch zu hacken und zu gießen. Deshalb haben wir das heute mal ausfallen lassen.
Aber du kannst uns ein bisschen was erzählen hier.
Ja,
ne?
Gerne.
Über diesen Acker, den wir schon mal gemeinsam erkundet haben, Maja und ich. Was sind das alles für tolle Kürbissorten, die ihr hier habt?
Wir haben hier mindestens 4 verschiedene Kürbissorten angebaut. Den Moschuskürbis, den Patisson, den Hokkaido und einen Riesenkürbis. Das ist das dann, was man so zu Halloween kennt. Die,
ja,
so, die Pflanze ist auch so riesig, kann man sehen. Die ist größer als die anderen Kürbispflanzen.
Eine hängt hier richtig in den Mais da rein, ne?
Ja, Kürbis sind ja auch rankende Pflanzen. Mhm. Und genau, wir haben hier so ein Mischbeet, eine Mischkultur aus Mais, Bohnen und Kürbis. Das ist eine Idee, die wir uns bei den Mayas und Azteken abgeguckt haben.
Deshalb, ja, ist ein kleiner Regenwald-Atmo hier.
Und das sind drei, man nennt das auch das Drei-Schwestern-Beet, weil das drei Pflanzen sind, die sich so ideal ergänzen, dass man im Prinzip fast nichts mehr machen muss. Ja, also ich muss nicht gießen, ich muss nicht düngen. Und es wächst alles, wie man sieht, üppig.
Was ist die dritte? Ich sehe Mais, Kürbis und?
Bohnen.
Ah, Bohnen.
Die sind so ein bisschen versteckt, aber hier und da sieht man hier diese feinen Ranken da.
Ja.
Das ist die Bohne, die da jetzt hochkommt. Da haben wir dann Stangenbohnen dazwischen, die dann am Mais hochranken. Ne? Die nutzen den Mais, ja, als Stütze.
Ah, der dann Kürbis, darf man keinen Spalier,
genau,
bauen. Toll.
Ja. Der Kürbis bedeckt den Boden und schützt den vor Verdunstung. Die Bohnen geben Stickstoff in den Boden. Der Mais braucht das als Nährstoffe. Es sind drei Schwestern, was ja nicht in jeder Familie immer so ist. Aber die verstehen sich großartig, also, und helfen sich gegenseitig, genau.
Wenn man jetzt ein Beet so anlegt mit einer guten Mischkultur, ne, würdest du sagen, dass man dafür viel Zeit braucht?
Nee, das ist etwas, was mich auch in diesem Schulgarten immer wieder fasziniert, dass, wenn die Sachen gut funktionieren, ich ja eigentlich nur zugucken muss. Ne? Mhm. Je nach Wetter muss man natürlich, wie gesagt, mal Wasser drüber kippen oder so.
Ich habe nämlich gerade bei Maja versucht, Werbung zu machen für Kürbis und Zucchini, also zum Beispiel, und Gurken, weil man da so toll viel ernten kann und so wenig Arbeit damit hat.
Also am Anfang musste man hier schon recht viel Beikraut jäten und wie man sieht, ist dazwischen auch der Boden gemulcht, so mit Rasenschnitt und so. Das haben wir am Anfang schon gemacht, aber jetzt ist das ein Selbstläufer, ne? Also jetzt muss ich mich da nicht mehr drum kümmern und man kommt irgendwann auch nicht mehr gut rein, um irgendwas zu,
ja,
machen.
Ja, man muss schon auch so ein bisschen was abstecken. Ne? Ich würde sagen, so 25 Quadratmeter gibt man mal so auf.
Ja, der Mais ist schon, der braucht eine gewisse Fläche einfach, ja, damit du den gut anbauen kannst. Ne? Zwei Maispflanzen funktionieren nicht im Gegensatz zu zwei Gurkenpflanzen oder so.
Was würdest du sagen, wie viel Mais braucht man?
Nee, eher von der Fläche her würde ich sagen, man braucht schon so 2-3 Quadratmeter und mindestens so 20 Pflanzen.
Ah, doch, wirklich, ja?
Ja, weil die sich ja gegenseitig über den Wind bestäuben. Und wenn da nur 3, 5 oder so zusammenstehen, das reicht nicht, damit die sich ordentlich bestäuben. Dann hat man halt keine Ernte. Also er wächst schon, aber...
Und ist das jetzt hier Zuckermais oder Futtermais?
Nee, das ist Zuckermais. Oh. Das soll ja alles essbar sein für die Kinder, ja, die dann hier das anbauen.
Also wir haben uns früher auch den Futtermais gegeben. Also der Bauer nebenan hatte immer die riesen Felder. Erstens kann man da total toll durch die Reihen durchflitzen. Und wir haben die einfach gegessen.
Ja, es ist ja auch toll, ne? Also ich finde es sowieso ein schönes Gefühl, wenn man auf seinen Acker geht oder auf ein Feld vom Bauern und sich irgendwas holt mit, natürlich, wenn der Bauer zugestimmt hat, ne? Das müssen wir ja nochmal ganz deutlich sagen.
Also der hatte natürlich ein paar mehr als 25 Quadratmeter. Ich glaube, die 3 Kolben, die wir den gerauft haben, also, nein, wir kannten den auch. Der war nett.
Wollte gerade sagen, jetzt kommt's raus. Professor Maja Göpel
hat Maiskolben geklaut.
Hat Maiskolben geklaut in ihrer Jugend. Ich finde das so lustig, weil wir stehen hier vor einer, das ist eine Zucchini-Sorte,
oh ja,
die ist rund. Die sieht aus wie ein Kürbis, aber ja, es ist eine runde Form, weil diese beiden Arten auch verwandt sind.
Genau, und das ist aber auch eine besondere Zucchini-Sorte, ne? Die heißt auch Rondini. Hm, bildet halt runde Früchte aus, anstatt die länglichen.
Das ist so schön, weil man diese Sachen einfach nicht im Supermarkt bekommt. Ich finde das immer so toll, dass man sich dann was in den Garten holen kann, was man halt nicht kriegt, wenn man es nicht selber
hat. Und weißt du, was da in Brandenburg so toll ist? Wenn du durch die Gegend fährst, gibt es so diese kleinen Stände für Honig und Kürbisse. Das sind ganz typisch in der Erntephase, wo Personen, die ein bisschen so einen Garten haben wie ihr hier, einfach die Kürbisse vorhinlegen und so kleine Schilder dran schreiben, wie viel die kosten und dann diese Kassen hinstellen. Nimm dir deinen Kürbis und pack bitte das Geld rein. Das hat mich total begeistert. Einfach noch diese Idee von... Hier, wir teilen, wer möchte und auf Vertrauensbasis das einfach an den Weg ranzustellen. Da haben wir auch schon wirklich tolle Kreaturen entdeckt, in allen Farben und Formen.
Wo du gerade von Kreaturen sprichst, darf ich dir was zeigen, Maja?
Bitte.
Sina, würdest du uns das mal erklären? Weil ich habe es nämlich gerade nur mit einem Augenwinkel gesehen. Hier wachsen, ja, also es sieht aus wie eine mexikanische Minigurke, also wie einfach eine sehr kleinblättrige, rankende Gurke, aber es ist eine andere Sorte. Und zwar sehen wir hier... Also die Größe ist wie eine Olive, aber es ist grün und es hat Stacheln.
Genau, das ist die Explodiergurke. Und die probieren wir dieses Jahr auch zum ersten Mal aus. Und ich bin ganz begeistert, wie gut sie gekommen ist. Und wie ihr seht, ist es ein Rankkunstwerk. Das ist hier also über 2 Meter, rankt die den Zaun hoch. Und das ist aber nur eine Pflanze.
Eine Pflanze?
Das ist aus einer Pflanze, kommt dieses ganze rankende Kunstwerk hoch. Genau, und die sind leider noch nicht reif, deshalb können wir es nicht demonstrieren. Aber wenn sie reif ist und man drauf beißt, dann platzt die halt so auseinander. Deshalb daher der Name Explodiergurke. Und das wird für die Kinder sicherlich ein irres Highlight, diese Gurken zu ernten und drauf zu beißen. Der Sinn ist natürlich, wenn die komplett alleine ausreift, ne, dass die dann so aufspringt und die Samen so rausschleudert in die Gegend.
Aber ja, da haben die sich ja immer so Mechanismen eingebaut. Ne? Ja. Wie schaffe ich das, dass meine Samen in die Welt kommen? Brauche ich da Kumpels, die das für mich machen? Oder mache ich das mit lustigen Mechanismen selber? Aber das Ding ist ja insgesamt ein wirklich schickes Gerät. Also da sind so ganz enge Spiralen. Sind das Wurzeln?
Nee, das sind die Ranken. Ne?
Damit
die suchen sich
hier. Das sind keine Luftwurzeln.
Zum Festhalten, genau.
Das ist einfach so schön, wenn man sich damit beschäftigt, was für eine Vielfalt die Natur hat, auch im Gemüsebereich. Jetzt hast du uns ja vorhin erzählt, Sina, dass deine Ackerstunde ausgefallen ist, weil es einfach heute viel zu warm ist. Also wir haben, ich weiß gar nicht, wie warm ist es? 30 Grad?
Mindestens,
oder? Ja, und kurz vor Gewitter, wenn man
sich so den Himmel anguckt. Ja, und wir stehen hier, es wird ganz dunkel, wir stehen hier total mitten in der Sonne, was super ist für die Pflanzen, was auch offenbar super ist gegen Schnecken, denn bei mir der Garten ist voll mit Schnecken. Hier habe ich noch keine einzige gesehen und vor allen Dingen keinen Schneckenfraß, weil nachts kommen sie ja gerne raus, wenn es ein bisschen kühler wird. Du hast aber vorhin gesagt, es fällt aus wegen Hitze. Deine Stunde, aber du willst ein bisschen was ernten, um den Kindern noch was mitzubringen. Das kannst du jetzt tun, denn wir, Maja und ich, ziehen jetzt noch mal ein bisschen weiter und probieren jetzt mal eine Gurke. Wäre das in Ordnung, wenn wir uns mal eine abpflücken?
Na klar.
Ja? Okay, dann vielen Dank, Sina. Ich habe vorhin deinen Nachnamen gar nicht gesagt. Sina Muster.
Richtig.
Toll, dass du uns ein bisschen was erzählt hast. Dankeschön.
Gerne. Viel Spaß noch auf dem Acker.
Ja, danke. Komm, Maja, wir gehen zu den Gurken. Hier ist eine schöne große Pflanze und da hängt eine Gurke dran. Ich glaube, es ist die Sorte Market Moor, denn sie sieht genauso aus wie die Gurke, die ich auch bei mir habe. Willst du mal ernten? Ich greife so beherzt zu. Ich lasse dir natürlich den Vortritt.
Du meinst, ich darf mir an diesen kleinen Stacheln noch mal so ein bisschen ein... Nein, so schlimm ist es ja nicht. Ich würde die jetzt versuchen abzudrehen. So und ja, hier ist es schon.
Eine Gurke, sie hat so ungefähr, vielleicht so 20 cm. Durchmesser ungefähr... 6 cm, um sie unseren Hörerinnen und Hörern mal zu beschreiben. Ja. Magst du mal reinbeißen direkt?
Und?
Die ist fast eine Explosionsgurke, würde ich sagen. Ja. Da ist richtig was los.
Mhm. Gut, oder? Mhm. Und sie ist so schön wässrig. Mhm. Ne? Ich finde, es ist so schon erfrischend im Sommer, mhm, bei dieser Temperatur.
Die hat bei den letzten Gewittern richtig zugegriffen und gespeichert.
Das ist großartig. Und wir sind auch genau beim Thema, weil wir haben gerade über Kürbisse gesprochen. Wir sprechen jetzt über Gurken. Und Gurken und Kürbisse sind auch das Gemüse der Folge in unserer Gemüsekunde. Wir lernen jetzt, woher Gurken und Kürbisse kommen und was sie eigentlich miteinander zu tun haben. Und das hören wir von Dr. Thomas Gladis. Er ist Biologe, Landwirtschaftsexperte und Kulturpflanzenforscher und gilt bei Acker als wandelndes Gemüselexikon, weil er auch auf die kniffligsten Anbaufragen immer eine Antwort parat hat. Er wird unterstützt von der 11-jährigen Enna. Hier kommen jetzt also Dr. T und Enna mit ihrer Rubrik Gemüsekunde.
Gemüsekunde mit Dr. T.
Heute geht es um den Kürbis und die Gurke. Was haben die eigentlich miteinander zu tun?
Die wissenschaftliche Bezeichnung der Gurke lautet Cucumis sativus, Linné. Sie gehört zur Familie der Kürbisgewächse zusammen mit Melonen und natürlich den Kürbissen. Kürbisse sind die größten Früchte im Pflanzenreich und es gibt sie in allen möglichen Formen und Farben. Von den 5 wirtschaftlich wichtigsten Cucurbita-Arten, die alle aus Amerika stammen, kennen wir hier in Deutschland als Gemüse nur 3.
Ein echtes Gemüse von Welt also. Wann müssen Kürbis und Gurke hier bei uns am besten in die Erde?
Ab Ende Mai bis Mitte Juni könnt ihr Kürbisse und Gurken ins Freiland pflanzen oder auch direkt aussehen. Gepflanzte Kürbisse zeigen dann bereits ab Juli ihre essbaren Blüten und bis in den Oktober hinein kann man sich an den schmackhaften Früchten erfreuen. Bei der Gurke geht es sogar schon etwas früher los. Sie trägt von Juli bis September. Ganz wichtig für Gurken und Kürbisse, diese Fruchtgemüse sind Fremdbefruchter, das heißt eine Pflanze allein bringt kaum nennenswerten Ertrag. Die aus den Proben stammenden Pflanzen mögen es außerdem ordentlich warm.
Stimmt, deswegen werden Kürbis- und Gurkenbeete auch immer gemulcht.
In kuscheligen Pflanzenresten, Laub und trockenem Rasenschnitt finden sie ein ideales Mikroklima vor und der Wind kann ihnen nichts anhaben.
Hört sich richtig gemütlich an.
Gurken machen sich gut in Salaten, Tzatziki, aber auch als erfrischender Snack für zwischendurch. Mit 97% sind Gurken das Gemüse mit dem höchsten Wassergehalt. Im Sommer sind sie daher die perfekte Zutat für selbstgemachte Limonade.
Am liebsten esse ich Gurken roh, doch eingelegt schmecken sie auch. Was mir noch einfällt, die Weihnachtsgurke, die ist ja ein echter Glücksbringer.
Weniger Glück bringt wohl der Kürbis, zumindest den europäischen Bienen. Seit Ende des 15. Jahrhunderts die ersten Kürbisse aus Amerika nach Europa gebracht wurden, ist noch keine einzige europäische Bienenart an den duftenden Nektar der Kürbisblüten gelangt. Alle europäischen Bienen, auch Hummeln, landen am Rand der Blütenkrone und laufen von dort aus in die Mitte der Trichterblüte. Sie suchen und verharren am Blütengrund, beladen dabei statt ihres Bauchs und der Beine ihre Augen mit den klebrigen Pollen und werden regelrecht blind. Anders ist das bei den amerikanischen Squash-Bees, übersetzt Kürbisbienen. Die wissen, wie es geht. Für uns geht es jetzt erstmal mit offenen Augen zurück ins Beet, zurück zu den Kürbissen.
Vielleicht sollten diesmal mit einer Glücksgurke versuchen. Danke, Thomas!
Hast du was gelernt, Maja?
Ja, total. Aber ich meine, die armen Bienen, oder?
Ja.
Augen zu und durch ist dann die Formel. Oder sie putzen sich gegenseitig die Augen wieder aus. Komm, Schatz, ich nehme meinen Rüssel und mach so.
Ich habe das nicht gewusst, dass die da nicht reinkommen in die Kürbisblüten.
Also es ist natürlich, wenn man so mit Ökologie sich beschäftigt, schon immer diese invasive Spezies, die Menschen so hin und her tragen, die dann in einem Ökosystem eben nicht so gut eingebettet ist wie die Schwestern, die wir eben hatten.
Mhm.
Aber wenn das schon so ein paar bummelige 300, 400, 500 Jahre so ist, dann hoffentlich haben die meisten Bienen jetzt es geschafft, sich an den Gurken zu orientieren, oder?
Naja, also irgendwie scheint es ja auch ohne zu funktionieren, ne? Also, weil das wächst ja wie verrückt, auch in Deutschland.
Ja, das ist interessant, aber wenn die... Ach nee, das war der Mais, ne, der sich Luft bestreut.
Oh, Mensch, sich ganz viele neue
Welthelden.
Was glaubst du, was passiert gerade mit unseren Gehirnen, wenn wir jetzt hier so viel Neues lernen und auch mit den Gehirnen unserer Hörerinnen und Hörer? Es wächst gerade, oder?
Ja, total. Das ist ja das Schöne, wo man so merkt, Menschen sind ja so ähnlich wie auch das Ganze, was wir in Ökosystemen schreiben. Ne? Dieses Vernetzte, dieses immer wieder sich aufbauende, auseinanderbastelnde, das Regenerative. Und im Gehirn ist es ja auch so, dass Neuroplastizität heißt das, dass wir alles immer wieder auch neu verdrahten können. Meditationspraxis und sowas geht ja alles in die Richtung. Wie konzentriere ich mich, mein Gehirn und die typischen Signale, die es mir schickt, besser zu verstehen, um mich selber auch besser zu verstehen? Aber das Wichtige ist ja, A, wir können immer wieder was anders machen, weil es sich immer wieder regeneriert und neu baut. Und B, Regeneration ist mit einem bestimmten Rhythmus verbunden, ne? Also man kann nicht dran ziehen und es wächst schneller, sondern es braucht halt einfach eine gewisse Zeit.
Also ich bin jetzt sehr gespannt, darüber mehr zu erfahren, wie sich dein Gehirn so umgebaut hat, dass du zu der Frau geworden bist, die du bist. Denn wir kommen jetzt zum zweiten Teil unseres Podcasts, zur Rubrik Nachgehakt. Und da wollen wir über die Themen sprechen, die dir am Herzen liegen. Und um diesen Teil einzuleiten, wiederhole ich sehr gerne nochmal, wo deine Leidenschaft liegt, was in deinem Gehirn so los ist. Du bist Transformationsforscherin und Nachhaltigkeitsexpertin, Honorarprofessorin an der Leuphana-Universität Lüneburg. Deine Bücher sind Bestseller. Und das große Thema ist, wie können wir unsere Welt neu denken? Wie schaffen wir eine echte Transformation Richtung Nachhaltigkeit? Wann hast du angefangen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen und dein Gehirn mit Informationen dazu zu füttern?
Ja, tatsächlich auch in der Jugendzeit. Also wahrscheinlich ein Stück weit so groß geworden, hatte ich sehr auch an Ökologie oder Gesundheit. Meine Eltern sind ja auch als Ärzte ausgebildet. Meine Mama ist Ärztin geblieben und mein Papa hat dann eben Gesundheitswissenschaften draufgesetzt. Das heißt, sie haben sich immer auch angeguckt, wie unsere natürliche Umgebung mit dem menschlichen Sein zusammenhängt. Und ein zum Beispiel ganz gravierendes Erlebnis für mich war Tschernobyl, als die Kernkraftwerke.
Oh ja, wir sind übrigens beide gleich alt. Ja. Wir sind jetzt beide, also ich bin schon 48, du bist noch 47, glaube ich.
Ne? Nee, auch gerade.
Du bist auch 48 geworden. Ja, ist auch eine prägende Kindheitserinnerung, dass ich den Salat, also man Angst hatte, Salat zu essen, Gemüse zu essen, weil man Angst hatte, das ist irgendwie durch sauren Regen verseucht.
Genau, also das war ja zum ersten Mal das, was relativ weit weg passiert. Man kann es nicht sehen, man kann es nicht fühlen, man kann es auch nicht mal riechen. Aber man wusste nicht genau, wo ist die Strahlung gelandet, ne? Wo ist sie eingebaut. Also das ist ja dann auch wieder das, was wir in die Welt schmeißen, wird ja auch in die Lebewesen eingebaut. Also jetzt Mikroplastik in den Fischen, wenn wir das in die Meere geworfen haben. Oder in dem Fall eben die Radioaktivität, die bei uns waren Pilze, dann so ein Thema. Darf man die Pilze in diesem Jahr essen und nicht? Oder eben durch die Wiesen streuen kurz danach, weil es mit dem Regen runtergekommen ist. Und das war für mich sehr, ja, sehr prägend, einfach zu fragen, so, hey, wie hängen die Dinge eigentlich zusammen? Mhm. Und auch zu wissen, dass Ursachen, die weit weg stattfinden, trotzdem rüberreisen können. Manchmal dann ein bisschen zeitversetzt, weniger intensiv, aber dass wir eben alle miteinander verbunden sind. Es war auch die Zeit, wo zum ersten Mal Golfkriege waren. Also ich war schon so politisch irgendwie groß geworden. Und dann stellte sich für mich halt schon diese Frage, warum machen wir denn sowas? Also weil alle Menschen, die ich spreche, sagen, wir hätten gerne heile, intakte und schöne Natur. Wir wollen keine Kriege, wir wollen in Frieden miteinander leben. Und wir möchten auch gerne, dass alle Menschen gesund leben können und dass wir nicht in Armut oder eben in Unterversorgung leben müssen. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn das alle wollen, warum machen wir es denn nicht? Das ist doch total blöd. Also wir haben doch eigentlich die gleiche Meinung. Let's go. Und damit bin ich dann losgelaufen.
Und jetzt, quasi 30 Jahre später ungefähr, wie ist die Antwort auf diese Frage? Warum machen wir es denn nicht einfach?
Ja, das Interessante ist, dass wir uns als einzelne Menschen ganz ähnliche Sachen wünschen. Aber dann kommen wir in so Gemeinschaften rein und dann kommen so ein bisschen Rivalitäten auf oder ich hätte gerne ein bisschen mehr und ich setze mich ein bisschen ab. Und auch wenn ich jetzt teilen müsste, ich finde es aber ganz gut, dass ich jetzt viel habe. Und so, das sind so diese zwischenmenschlichen Dinge, die können wir auch in der Kita beobachten und in der Schule. Und je nachdem, wie stark man es in einer Gesellschaft auch normalisiert, dass man sich so verhält, wird das ja auch in zum Beispiel Geschäftsmodelle, in der Wirtschaft eingebaut oder in die Art, wie wir eben Geldsysteme machen. Also das ist ja auch wichtig zu verstehen, dass Menschen sich das ausgedacht haben, wie Geld funktioniert. Es ist nicht einfach nur da und die Taler drucken wir, sondern da hängen ganze Verträge dahinter und Versprechen von Staaten, die sagen, doch, das ist das Wert, was da drauf steht und das, dafür bürgen wir. Und das sind ja all diese menschgemachten Mechanismen eigentlich, mit denen wir unsere Kooperation, also das, wie wir zusammenwirken, organisieren. Und die funktionieren nicht immer in Richtung Nachhaltigkeit, sondern zum Beispiel sich um Menschen gut zu kümmern, wird im Moment ja immer teurer. Das heißt, wir können uns das nicht mehr leisten. Wir können uns aber ganz viele Dinge leisten, wo man sagt, naja, in der Glücksforschung sind das gar nicht unbedingt mehr die Gegenstände, mit denen Menschen sagen, mir geht's besser. Also ob ich den dritten großen Flachbildbildschirm habe und noch mehr Wohnfläche irgendwann oder noch ein Auto. Eigentlich sind sowas wie Gesundheit, gute Beziehungen, sich gesehen werden, mitmachen dürfen, mit Respekt behandelt werden, viel wichtigere Grundlagen für menschliches Wohlergehen.
Und Natur auch, ne?
Genau.
Also die Glücksforschung sagt ja auch, dass Natur einen sehr, sehr positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden hat. Ne?
Genau. Aber auch da ist ja die Frage, wieso gehen wir mit Tieren so um, wie wir es heute machen? Was ist da eigentlich passiert? Also was haben wir ausgeblendet, auch an unserer Wahrnehmung, damit wir überhaupt gesellschaftlich uns so entwickelt haben, dass wir jetzt diese ganzen Schäden erst doll ja sehen und gleichzeitig das Gefühl haben, das ist aber schwierig, das irgendwie wieder wegzumachen, weil, wie im Gehirn auch, wir ganz viele Fahrtabhängigkeiten gebaut haben, ganz viele normalen Routinen und ganz viele Strukturen, die es für Einzelne dann auch wieder schwer machen, auszubrechen. Ich sage, ich mache jetzt nicht mehr mit, ich finde das Geldsystem doof, dann ist das ja nicht weg, sondern dann müssen wir uns wieder mit vielen einigen, zu sagen, okay, komm, wir ändern die Regeln. Wir möchten vielleicht gerne, dass es wieder einen Wert hat in Geschäftsmodellen, sich um soziale Dinge wie eine gute Ausbildung, gute Familienorientierung bei den MitarbeiterInnen und sowas zu kümmern und nicht, dass das nur Kosten sind, die ich versuche zu reduzieren. Oder dass ich ganz ehrlich auch zeigen darf, wie viele Umweltkosten sind bei mir aufgelaufen, dass ich ernsthaft für das CO2 bezahle, dass ich mich bemühe, wenn ich mit dem Boden umgehe, zu sagen, wir machen das vielleicht nicht mit dem intensivsten Dünger, und der kurzfristigsten Praxis und den riesigsten Maschinen, weil dann der Boden sehr versiegelt wird und dicht gedrückt wird und eigentlich das Lebendige darunter, die Mikroorganismen, die dann eben aber auch wieder den Humus aufbauen können, das Wasser speichern, das CO2 speichern, also all das lebendig halten in diesen Zyklen, dass die im Grunde genommen A, nicht gesehen werden, nicht gewertschätzt werden und dann auch wieder, ach, das kostet zu viel, weil da brauche ich ein bisschen länger, da kann ich vielleicht nicht ganz so schnell so viel rausholen kurzfristig. Und da sind wir an vielen Punkten, glaube ich, an einer ähnlichen Suche. Einmal, wie können wir das Loslassen, das war eine Zeit lang ja auch so ein Bild, das sich so im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert durchgesetzt hat, gerade in den westlichen Ländern, dass Menschen und Natur irgendwie getrennt sind. Und dass wir besser dastehen, uns abknopfen können, macht dir die Natur untertan, solche Sachen. Und so haben wir
auch eine gewisse Technikgläubigkeit. Ne?
Richtig. Mhm. Und im Zweifel ist es doch egal, ob der Plunder weg ist. Also wenn man mit einigen von denjenigen, die auch in der Digitalbranche sind, spricht, dann ist das doch wurscht, ob die Oberfläche des Planeten danach halt irgendwie digital summt und brummt. Oder ob es noch die Bienen sind. Solange wir Menschen gut versorgt werden, sollte uns das doch egal sein. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ideen, wenn man in der Detailfrage, wie wollen wir das denn organisieren, landet. Und deshalb sind Menschen auf einer Seite gleich und ähnlich. Und auf der anderen Seite haben sie, wenn es darum geht, wie machen wir das denn jetzt, dann doch immer mal verschiedene Ideen. Bis hin halt zu, schaffe ich das alleine, Dinge zu verändern. Und deshalb dauert es eben noch ein paar Jahre mehr, wahrscheinlich auch noch mal bummelige 30, bis wir sagen können, haben wir das hinbekommen, viele von der Art und Weise, wie wir normal wirtschaften, so umzubauen, dass das Lebendige eigentlich wieder sichtbarer wird und einen anderen Wert erfährt.
Ich habe in diesem Podcast auch schon mit Moritz Neumeier gesprochen. Mhm. Und ich würde sagen, der ist irgendwas zwischen wütend und resigniert.
Ja.
Und sagt, der Untergang ist eh nicht mehr aufzuhalten. Wie siehst du das? Bist du noch positiv gestimmt? Kriegen wir das hin, gegen unser Menschsein, gegen das, was uns ausmacht, so anzukämpfen, dass wir in vielen Details dann irgendwann die richtigen Entscheidungen treffen?
Ja, ich finde, also es hilft ja nicht, von Untergang zu sprechen, ne? Weil dann hat man so die Idee, das gibt so einen Knopf an, aus oder so und dann ist aus, dann ist Licht aus, dann sind wir untergegangen. Also ich komme ja aus der Komplexitätsforschung, wo man sich genau diese Verwebung...
Du musst dich nicht dafür entschuldigen. Du guckst so entschuldigend.
Ja, das ist dann manchmal so ein bisschen, da kommen so kryptische Wörter durch die Gegend und so. Aber das guckt sich eben diese ganze Vernetzung an von so dynamischen Systemen, die miteinander in Beziehung sind, wie wir sie ja hier auch sehen. Ne? Die drei Schwestern im Beet, die sich in Beziehung miteinander dann ja auch
schönes
fortentwickeln.
Beispiel, ja.
Genau. Und deshalb ist es so wichtig zu wissen, Zukunft ist immer offen. Und es wird nicht einfach untergehen, sondern es wird sich rasant verändern. Und davor warnt natürlich die Naturwissenschaft insbesondere, dass sie sagt, also wenn wir nicht aufpassen, landen wir bei diesen Kipppunkten. Das ist nämlich der Moment, wenn ich zum Beispiel keine alternativen Blüten mehr hätte als nur die Kürbisblüte und die Bienen dann alle nur noch verklebt durch die Gegend laufen und überhaupt nicht mehr an Nektar kommen, dann sterben die irgendwann so viel weg, dass da auch die Kürbisblüte nicht mehr bestäubt werden kann und dann geht auch der Kürbis kaputt. Und das sind so Momente, wo wir zu viel weggenommen haben aus einem System oder zu viel verändert haben, dass all das, was diese lebendigen Rückkopplungsschleifen am Laufen hält, stabil gemacht hat.
Viele Wissenschaftler sagen ja und Expertinnen und Experten, dass wir diesen Kipppunkt in ganz vielen Bereichen schon längst erreicht haben. Wie siehst du das?
Ich bin ja keine Naturwissenschaftlerin. Ich schenke denen das größte Vertrauen, dass die ihre Arbeit richtig machen. Da gibt es keine einzige Person, die nicht auch gerade mit den Ergebnissen 2023, 2024 nicht eher mit gesträubten Haaren auf das guckt, was sie da sehen. Und als Sozialwissenschaftlerin ist dann bei meinem Job zu sagen, ja okay, aber das ist jetzt der Befund, was machen wir damit?
Mhm.
Und da sehen wir ja auch, wie die Gesellschaft ringt. Ne? Die einen sagen, oh, jetzt hole ich für mich nochmal das meiste raus. Eine Idee, wie man darauf reagieren kann, auf die Katastrophe, ist ja, ich, meine selbst und vielleicht noch die, die um mich rumstehen, die schütze ich am meisten. Und dann versuche ich, Zäune zu bauen und versuche noch ganz viel Geld zu bekommen oder mir eine Insel zu kaufen und mich abzuschotten von dem Rest. Und die andere Variante ist natürlich zu sagen, so, jetzt brauchen wir ganz neue Art der Kooperation, jetzt brauchen wir wirklich dezidiertes Handeln und das Umbauen, die Böden wieder aufbauen und das CO2 wieder einbauen und auch technologische Entwicklung, aber eben in einem guten Maßstab, weil wir es dann noch abschwächen können. Und das ist das Wichtige, es ist nicht an-aus, sondern die Trends werden sich stärker oder weniger stark durchsetzen. Wenn diese Kipppunkte erreicht sind, ist es ganz schwer zu prognostizieren. Das ist der Moment, wo man sagt, das sind die Hochrisikozonen, weil wir so ja gewohnt sind, so ein bisschen zumindest vorauszuschauen, ach guck mal, die Saison, dann kommt ungefähr das Regenmuster, dann kommt ungefähr die Sonne und das beschreiben die Bauern und Bäuerinnen ja auch. Ne? Sie sagen, uch, diese Muster geraten aus dem Takt und damit geraten natürlich auch Brutzeiten aus dem Takt oder die eigentlich miteinander in Synergie leben als Bestäuber und Pflanzen, kommen dann vielleicht in ihrer Zeitlichkeit aus dem Takt und dann funktionieren diese ganzen Kreisläufe nicht mehr. Und deshalb ist diese Warnung davor, lasst uns diese Kipppunkte nicht überschreiben, ganz, ganz wichtig, weil die eigentlich Stabilität versprechen, weil die Freiheit versprechen, weil die Versorgungssicherheit versprechen. Und deshalb ist es ja auch so schwierig zu verstehen, warum wir immer sagen, das ist ein grünes Thema, es sind so Bäume umarmer. Es ist ein Sicherheitsthema, es ist ein Menschenthema, es ist ein Gesundheitsthema, ist ein Nicht-Krieg führen müssen über weniger Ressourcenthema. Und deshalb ist es eigentlich, sollte es die Top-Priorität sein. Und wir müssen diese Zusammenhänge zwischen menschlichem Leben und Wohlstand und dem Natürlichen, was es uns schenken kann, in einer gewissen Prognostizierbarkeit einfach besser verstehen. Weil wenn es gekippt ist, heißt nicht an aus, aber dann wird es sehr erratisch und wir werden sehr viele Schäden haben, wie wir ja auch sehen, wie die Intensität von Katastrophen und die Frequenz auch zunimmt. Mhm. Und dann geben wir ganz viel Geld aus, um Sachen wieder aufzubauen und sagen immer noch, hey, Fortschritt, weil wir haben mehr ökonomisches Wachstum. Aber die Leute, die dafür bezahlt werden, bauen ja nicht was, was wir sagen, ist schön und ist gut und geht weiter, ein neues Energiesystem, das nicht den Planeten schrottet, sondern erstmal müssen sie Häuser wieder aufbauen, die schon mal da waren, müssen sie Straßen wieder aufbauen, die schon mal da waren. Also geben ganz viel Geld aus und messen Erfolg, wo wir eigentlich nur reparieren, was kaputt gegangen ist. Und deswegen ist das so wichtig, diese Kipppunkte zu verstehen, aber nicht zu sagen, danach ist alles zu Ende. Danach wird es rasant schwieriger für Menschen hier zu planen, aber das heißt ja nicht, dass wir aufhören sollten. Wir sind ja auch nur einmal da.
Du hast gerade gesagt, wir müssen dem Thema Priorität geben. Du hast das gemacht und zwar in deinem ganzen Leben. Du hast dein Berufsleben diesem Thema gewidmet. Und ich will auch noch ein bisschen weiter fragen. Wir müssen nur, glaube ich, den Ort wechseln. Und weil das Grummeln, was man die ganze Zeit hört, das ist tatsächlich das herannahende Gewitter. Und jetzt kommen die ersten dicken, fetten Tropfen. Ich schlage vor, dass wir uns ins Gewächshaus zurückziehen.
Das ist doch super, wenn es nicht zu doll prasselt.
Wir hatten sehr viele Regen-Podcasts übrigens in der Staffel. Und zwar würde ich gerne noch wissen, jetzt wird hier gerade ein Schirm hochgekurbelt. Sehr schöne Geräusche. Komm, wir gehen da drunter, dann werden wir nicht nass und die Technik auch nicht. Ich würde nämlich gerne mit dir noch über die Mission wertvoll sprechen. Ja. Denn ich sag mal so, ganz lapidar, du redest ja nicht nur und analysierst, du kommst auch ins Tun mit der Mission wertvoll zum Beispiel. Was steckt dahinter? Was ist das? Was wollt ihr erreichen?
Also wir haben überlegt, wie schaffen wir das denn eigentlich aus, wir haben ja so Lagerkämpfe inzwischen, ne, in der Gesellschaft. Die Grünen versus die an was Braunem festhalten, die Linken versus die Rechten, die Konservativen versus die Progressiven. Und wir sind alle sehr verunsichert, weil es sehr wackelt und versuchen wieder Sicherheit zu gewinnen, indem wir Kategorien machen. So, bam, das ist das Lager, das ist das Lager. Und dann sortieren wir immer in so zwei Lager. Und damit kommen wir meistens nicht weiter, weil dann die Lager auch noch sagen, ich habe recht, ich habe recht, ich habe recht. Und wir es ganz schwer finden bei Politik und wie wir weiter die Regeln verändern, brauchen wir eigentlich Kompromisse. Wir müssen uns ja beide ein bisschen bewegen, beide müssen sich einigen, beide ein bisschen was aufgeben. Und das schaffe ich schlecht gesichtswahrend, also sprich nicht, du hast gewonnen, ich habe gewonnen, wenn wir das nicht kulturell anders erzählen. Und damit sind wir angefangen, dass wir gesagt haben, hört doch mal auf mit diesen Lagern, lasst uns doch wirklich fragen, was ist wertvoll im 21. Jahrhundert? Und dann sind wir nämlich bei dem, was verbindet uns Menschen, wo wir erstmal auf die Einigkeiten kommen. Und welche Instrumente von diesen Menschgemachten wollen wir ändern, damit es leichter wird, damit wir alle Teil der Lösung werden können? Also welche Subventionen wollen wir ändern, damit es Bäuerinnen und Bäuern leichter fällt, den Boden eben wieder aufzubauen? Weil momentan werden sie nur für die Größe der Fläche subventioniert und dann ist es sehr schwer, Ökosystemdienstleistungen, wie wir die ja auch nennen, mit anzubieten. Oder es ist halt einfacher, einfach nur kurzfristig viel aus einer Monokultur rauszuholen. Oder wie müssen wir eigentlich die Finanzmärkte so regulieren? Das versucht die Europäische Union mit dem Green Deal ja auch, zumindest mal zu klassifizieren. Was sind eigentlich nachhaltige Finanzen und was nicht? Damit Menschen, die sagen, mir ist das wichtig, dass mein Geld auch positiven Wert schöpft, Im Sinne von das Soziale ökologisch wieder aufbauen.
Und ich möchte es nicht dort anlegen, wo Umwelt zerstört wird, exakt, ne? Mit Technologien, genau, oder in Bereichen. Ja?
Genau, und diese Verbindung, dass man so das, was an Geldwerten gemessen wird, mit dem, was an realen Werten entsteht, auch wieder rückbinden kann. Und deshalb versuchen wir zu sagen, raus aus den Lagern, überlegen, was teilen wir, was finden wir wünschenswert, was in die Welt kommt und wie können wir mit einer Designperspektive sagen, toll, also Politik ist ja menschgemacht und die Regeln für Märkte sind menschgemacht, die können wir doch auch anders ausrichten. Lasst uns die doch wirklich so umdesignen, dass die uns das ermöglichen, ne, diese Nachhaltigkeit. Und ich merke, dass das eine neue Form des Sprechens ist, eine neue Form natürlich auch des Kritikübens. Gehört ja immer dazu. Einige wollen ja auch nicht, dass sich Dinge ändern, weil es ihnen ganz gut geht unter der heutigen Lage. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen parallel unheimlich viele Menschen zusammenbringen, die sonst nicht miteinander reden. Und deshalb machen wir auch so Hintergrundgespräche und laden immer nur Personen ein, die wir kennen, gar nicht für eine Institution. Das ist ja häufig so, die Verbände spricht eine und die gleiche Person angeblich für alle Bauern. Und wenn man da reinhört in die Verbände, merkt man inzwischen, ist egal bei welchem, der Industrieverband, Bauernverband, dass viele sagen, eigentlich finden wir auch diese Verbandsposition inzwischen nicht mehr das, was wir gern hätten. Und deshalb gibt es nicht die Wirtschaft, die Industrie, die Bauern, sondern es gibt unterschiedliche Personen, die unterschiedlich stark schon in diese neue Welt denken und in die wollen. Und die anderen, die sagen, nö, interessiert uns nicht oder mir geht es hier am besten. Und dann ist es wichtig, sich die rauszusuchen, wo man sagt, das sind die Zukunftsseherinnen. So haben wir die für uns genannt. Mhm. Die einfach auch gewillt sind, aus ihrer Komfortzone rauszugehen, sich vielleicht auch ein bisschen ihre Privilegien in Frage zu stellen. Und die sammeln wir ein und bringen die in Hintergrundgespräch, um zu sagen, das mit den Lagern ist Mist. Wie könnt ihr denn jeweils in euren Bereichen eigentlich als Veränderungsagentinnen und Agenten wirken? Und was braucht ihr dafür von der Wissenschaft? Und dann fangen wir an, das aufzubereiten. Weil ganz häufig ist es schon, dass so Gegenargumente, so Totschlagargumente, wenn man jetzt auf Social Media guckt, wird einem ja ganz schwindelig manchmal, was da behauptet wird. Und da kann die Wissenschaft natürlich toll vorbereiten. Aber wir haben gemerkt, das andere ist die Vernetzung untereinander. Also neue Narration, neue Narrative, die verbinden kann. Was braucht ihr, um die Totschlagargumente und dies, das geht nicht, das wird nicht funktionieren und das macht eh kein anderer, aufzuknacken? Und das Dritte ist, mit wem solltet ihr euch verbinden, damit ihr immer wieder Mut findet? Weil alleine so fühlen wir uns ja oft so, ich kann eh nichts machen. Und alle anderen wollen auch nicht. Alle anderen sind sowieso eine schlimme Kategorie. Gibt es in der Forschung sogar die Beschreibung pluralistische Ignoranz für, wenn wir immer denken, ich würde was machen. Aber die anderen würden ja nicht mitziehen. Und dann fühle ich mich ganz entmächtigt und so ein bisschen wie ein Außenseiter und traue mich das auch nicht zu benennen. Und deshalb ist es so wichtig, die anderen mal alle in einen Raum zu bringen und zu merken, ja, eigentlich beschäftigen uns schon ähnliche Dinge. Und wir können dann vielleicht auch den Mut gewinnen, das zu formulieren und weiterzugehen. Also die drei Sachen haben wir gesagt. Wir müssen die Peers vernetzen, wir müssen die besten Argumente liefern und wir müssen insgesamt eine Erzählung anbieten, die wieder Versöhnung zwischen den Lagern erlaubt.
Das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, finde ich. Er ist so einfach, ne? Die Menschen miteinander sprechen lassen, nach Kompromissen suchen, nach Gemeinsamkeiten suchen lassen, aber offenbar in unserer heutigen Gesellschaft unglaublich schwer, ne?
Verrückt, oder? Weil wir wissen ja alle, wenn man sich auch überlegt, ne, dieses Social Media und alles wird doller und aggressiver und wir merken doch selbst, dass es für uns nicht gut ist. Ich fand die AfD-Studie ganz wichtig vom Wissenschaftszentrum Berlin, die gesagt hat, wer sich AfD an der orientiert oder auch wählt, kriegt schlechtere Laune. Und das Wohlergehen von Wählerinnen sinkt. Die haben das sogar versucht, ökonomisch dann zu beziffern und gesagt, eigentlich bräuchten die pro Monat 2.500 Euro mehr, um sich da rauszushoppen. Weil die Ökonomen sagen ja immer, wir werden glücklich, wenn wir shoppen. Ne? Da muss alles übers Geld gerechnet werden. Das heißt, je mehr Geld du in der Kasse hast, umso mehr Utility heißt das dann. Positive Erfahrung kannst du dir leisten. Und die sagen, das müsste man kompensieren, weil man so viel negative Rhetorik und so viel Schlechtreden hat, dass mir dann ja auch die anderen ganz, ganz abelig werden. So, weil ich denke, oh, wenn sich wirklich alle so verhalten, wie die das gerade sagen, dann ist die Welt echt mies. Mhm. Und wenn man sich so mal auf so ein Twitter-Profil von einem der großen ProtagonistInnen dann begibt, dann hat man tatsächlich richtig schlecht laufen in einer halben Stunde und fühlt sich ohnmächtig. Ohnmächtig und wütend. Und deshalb ist die Art, wie wir sprechen, unfassbar wichtig im Verhältnis zu dem, was A in uns emotional passiert. Und Emotionen sind ja genauso wichtig wie Verstehen, also Ratio. Und macht natürlich auch mit uns ganz viel in dem Kontext, glauben wir daran, dass wir es zusammen schaffen oder eben nicht. Sehe ich überall nur Feinde oder sehe ich den nächstmöglichen Schritt?
Wir sehen auf jeden Fall den nächstmöglichen Schritt hier im Acker-Podcast.
Ja.
Und damit kommen wir zum dritten Teil. Das ist nämlich der nächste Schritt in dieser letzten Folge im Staffelfinale. Wir kommen zum Teil tiefer graben mit Acker. Denn Acker beschäftigt sich ebenfalls mit der Frage, welchen Beitrag wir für eine gerechte und gesunde Welt beisteuern können und sollten als Individuum und auch als Gemeinschaft. Und zum Staffelfinale darf ich Acker-Gründer Christoph Schmitz jetzt nochmal live bei uns begrüßen. Hallo Christoph.
Hallo Judith,
hallo. Hallo.
Schön, euch zu sehen.
tiefer graben. Mit Acker.
Du hast uns gerade schon zugehört, Christoph. Ja. Hast dich still und leise neben uns unter den Schirmen gesetzt. Wie wollt ihr bei Acker denn beitragen zu einem Wandel, auch in den Köpfen der Menschen, zu Gemeinschaft beitragen bei diesem wichtigen Thema nachhaltige Gesellschaft?
Ja, wir glauben halt sehr stark daran, dass die Lösung diesen großen Nachhaltigkeitsproblems eben darin liegt, dass wir das Bewusstsein verändern und dann über ein verändertes Bewusstsein in ein verändertes Handeln kommen. Und eben nicht irgendwie an diesen Symptomen ansetzen und sagen, okay, liebe Kinder, mit erhobenem Zeigefinger esst mehr Gemüse oder werft weniger weg. Sondern der Grund, warum das überhaupt so ist, ist, dass diese Naturerfahrungsräume einfach nicht mehr da sind, so wie früher. Ne? Dass die Kinder einfach gar nicht mehr die Möglichkeit haben, Natur zu erleben, mit den eigenen Händen, mit den eigenen Sinnen zu begreifen. Und genau das wollen wir herstellen. Das ist natürlich etwas längerer Weg, als eine Kampagne zu fahren. Aber wir glauben, dass der einzig mögliche ist. Und das ist für uns so auch der Ansatz, um wirklich dieses System auch zu verändern. Ja, in der Bildung anzusetzen und eine ganz andere Bildung zu proklamieren und zu sagen, hey, warum lernen die Kinder eigentlich eine Pflanze im Buch, ja, an einem Schaubild und gehen nicht einfach raus und gucken sich die Pflanze an und sehen halt alles, was da passiert mit. Und das versuchen wir mehr in die Schulen reinzubringen, dass wieder mehr draußen gelernt wird, dass wieder mehr am Objekt gelernt wird, dass Learning by Doing wieder viel mehr in den Schulen praktiziert wird.
Das Schöne ist ja, dass das, was ihr tut, eine Gemeinschaft schafft, die aber die gleichen Ziele hat, ne? Nämlich Nachhaltigkeit zu fördern und gut mit Natur und Umwelt umzugehen. Also ich will jetzt keine Prognose wagen, aber ich würde mal sagen, wenn jedes Kind das in der Schule erlebt hätte, Natur zu lieben, Natur zu kennen, dann hätte man vielleicht auch nachher mit Erwachsenen zu tun, die diese auch lieber schützen wollen. Denn man schützt ja nur das, was man kennt und was man liebt, also freiwillig.
Ja, das ist total spannend. Es gab einen großen Bericht von Sir Partha Dasgupta, heißt der, der Biodiversität, also eigentlich ne, diese ganze Netzwerkarrangements, die wir angeguckt haben, mal versucht hat, ökonomisch zu beschreiben, wie viel Wert das eigentlich für Menschen ausmacht und wie viel wir da eigentlich auch Geld drauf rechnen müssten, wenn Menschen Geldwerte brauchen, um zu verstehen, wie wertvoll es ist. Und der hat eben auch gesagt, es gibt einmal die Möglichkeit, die Instrumente zu korrigieren, aber was wir auch korrigieren müssen, ist genau dieses Bewusstsein, aber auch tatsächlich die Liebe zur Natur zurückzugewinnen, also diese Rückverbindung hinzubekommen, weil dann so eine intrinsische Motivation und auch ein altruistischer Kern oder ein ich will schützen, weil ich weiß, dass ich eben diese Rückbindung habe, zusätzlich reinkommt. Und ich glaube, dass das deshalb eben genau so relevant ist, diese Teile nicht immer so als lächerlich, als weich, als kann man in der Kirche oder wie zu Hause machen, wegzutun, sondern wir sind ja Wesen, die erleben mit einem Bewusstsein und mit einem Körper, der uns Signale gibt, die neben dem, was wir an Informationen im Kopf verarbeiten, insgesamt unser Verhalten orientieren, aber auch unsere Empfindungen orientieren und damit die Motivation, etwas zu tun, natürlich orientieren. Und deshalb finde ich diesen ganzheitlichen Ansatz unheimlich wichtig.
Ja, und das auch zu übertragen. Ne? Wir wollen die Kinder ja nicht irgendwie 50 Jahre zurückversetzen und sagen, ihr nehmt jetzt den Spaten und das Handy lasst ihr da, sondern dass das integriert ist in den Alltag. Ne? Und auch genauso in der Schule. Ja? Man kann auch Mathe draußen auf dem Acker mal machen. Ja? Und ich wette, dass die Wirkung, und das haben wir auch schon analysiert, deutlich höher ist. Ja? Dass der Lernerfolg deutlich höher ist, wenn die Kinder eben mit allen Sinnen lernen und nicht nur eben vor einem Heft sind und an die Tafel schauen. Ja, und das ist sowas, was wir viel stärker in die Schule wieder reinbringen wollen. Und das eben über diesen Gemüseacker, aber dann eben auch übertragbar eben auf ganz andere Fächer wie Mathe, Kunst oder Deutsch oder Englisch und was auch immer.
Apropos Sinne, ich fühle, wie mein Rücken langsam nass wird.
Aber mir ist eine Sache noch total wichtig, weil ich höre schon so ein paar Zynikerinnen im Hintergrund. Ja. Ne? Es gibt ja auch die Studien, die sagen, dass Kinder, die in der Natur aufgewachsen sind, denen ist die Natur gar nicht mehr so wichtig, weil sie es gewohnt sind.
Ja.
Das heißt, wir sind ja Gewohntiere, ne? Mit denen wieder im Hirn das so eingebaut. Aber das Verständnis, dass das wichtig ist und dass wir davon abhängig sind, geht nicht weg. Also man kann auch als Ingenieurin so ein bisschen entspannt sagen, ja, das muss funktionieren, sonst haben wir ein Problem. Ich muss es nicht nur lieben, aber es braucht tatsächlich eben ein Verständnis dafür. Und im Unterschied zu Maschinen ist das, was man hier ja sieht, sobald man sich die Mühe macht, mal genau hinzugucken, auch wirklich einfach so irre durchdacht, also über diese Millionen von Jahren, wie das zusammenhängt und wie es meistens ja auch noch in einer über die Funktionalität hinaus wuchernden Schönheit dann in die Welt getragen wird, ne? Vom Schmetterling bis zu Blüten. Also da kann man schon mal ein bisschen niederknien.
Also ich habe jetzt nicht nur einen nassen Rücken, deswegen habe ich mich umgesetzt. Ich sitze neben dir, Christoph. sondern wir erleben jetzt Natur wirklich mit allen Sinnen, weil es ganz doll windet plötzlich. Ja. Das Rauschen sind tatsächlich die Baumkronen um uns herum. Ja. Wir hören den Regen. Wir sind der Natur jetzt ausgesetzt. Und wahrscheinlich kommt gleich ein richtig fieses Gewitter mit Blitz und Donner über uns herein. Aber ich finde es großartig. Es ist eine totale gute Analogie auch zu unserem Thema.
Statt jetzt
im
Klassenraum zu sitzen, sind die Kinder mitten in der Natur. Ja. Genauso wie wir nicht im Podcaststudio sitzen, sondern hier draußen. Und es macht eine ganz andere Atmosphäre.
Das stimmt, richtig. Möchtest du uns noch was über die System Change Allianz erzählen?
Ja, weil wir sind mittlerweile an 1800 Schulen und Kitas, die quasi alle so einen ähnlichen Acker haben. Also der sieht überall anders aus, überall individuell. Und unser Ziel ist natürlich, dass jedes Kind das bekommt. Jedes Kind muss mindestens einmal in ihrem Leben diese Möglichkeit haben, einen kleinen Möhrensamen quasi bis zur fertigen Möhre zu begleiten und eben diese ganzen Zusammenhänge auch einmal zu verstehen. Und da haben wir uns gefragt, okay, wenn wir jetzt jede Schule und jede Kita nacheinander erreichen, dann werden wir noch ziemlich lange brauchen, sondern wir brauchen eher einen systemischen Ansatz, einen systemischen Wandel. Ja, wir wollen am Ende die Politik mitnehmen, wir wollen die LehrerInnenausbildung verändern, wir wollen es noch skalierfähiger machen. Und dafür haben wir eine Allianz zusammengebracht an Leuten, die genau das verstehen und sagen, wir müssen größer denken und wir müssen auch viel mehr in Netzwerken denken. Und so sind da UnternehmerInnen drin, da sind Leute drin, die Stiftungen verantworten, die aber auch das nicht so klassisch denken, sondern auch viel progressiver. Und am Ende wollen wir in dieser großen Gemeinschaft, die wir mittlerweile auch sind, das Ziel erreichen, dass wir bis 2030 es schaffen, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, in Deutschland genau das in ihrer Kita- und Schullaufzeit zu erleben.
Wir hatten wirklich viele Podcast-Folgen, wo wir Regen hatten und Wetterphänomene. Ja. Aber dass das Staffelfinale jetzt mit so einem Gewitter endet, das ist wirklich unglaublich, aber schön. Weil
der See ist ja nebenan, vielleicht müssen wir einfach komplett
ich glaube
die
auch.
Nasse Variante wählen.
Das ganze Team wird heute pitchnass, aber es ist für die gute Sache. Und ich bin sicher, dass wir auch mit dieser Podcast-Folge wieder Menschen erreichen konnten und im Idealfall auch positiv inspirieren konnten.
Und auch einladen, mitzumachen. Ja, wir brauchen eine große Gemeinschaft, wir brauchen die Politik, wir brauchen die Zivilgesellschaft, wir brauchen die Wirtschaft, um dieses große Ziel zu erreichen. Und da laden wir alle zu ein, mitzumachen und dieses große Ziel gemeinsam zu erreichen.
Christoph Schmitz, ich bedanke mich für das kurze Gespräch. Maja Göpel, ich bedanke mich für das lange Gespräch. Es war mir ein Fest mit dir.
Das war super.
Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 10. Folge auf dem Acker. Ich hoffe, es hat euch wieder genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ihr konntet den ein oder anderen Gedanken oder auch Gemüsetipp für euren eigenen Garten mitnehmen. Wenn ihr über Acker und diesen Podcast, ich muss lauter sprechen wegen Blitz und Donner, wenn ihr über Acker und diesen Podcast auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt der Acker-Community auf Instagram und abonniert den Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App. Und falls ihr Feedback oder Fragen habt, dann schreibt uns an podcast@acker.co. Wir freuen uns, von euch zu lesen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß auf dem Acker und bis ganz bald. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Auf dem Acker ist eine Produktion von Pool Artists und Acker. Idee, Projektleitung und Redaktion Acker, Linda Krieg und Ronja Auerbacher. Redaktionelle Mitarbeit Acker, Christoph Schmitz und Thomas Glades. Executive Producers, Pool Artists, Maria Lorenz Buckelberg und Frieda Morische. Projektleitung Pool Artists, Paula Georgi. Redaktionelle Beratung, Lisa Hertwig. Aufnahme, Jona Rösch und Charlotte Steinbach. Postproduktion, Maria Swidrig und Christian Küker.